Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, hier in der Radio Siegen Version. Hallo Fabian, wie geht's dir?
Hallo Daniel. Ja, ich hoffe, dass es auch wieder hörbar ist, dass es die Radio Siegen Version ist. Die ist ja qualitativ immer noch ein bisschen über unserer normalen Version, weil wir hier im Studio stehen und ich habe mich gar nicht getraut, dir das eben zu sagen. Ich habe hier an irgendwelchen Reglern gespielt und ich glaube, das hat dem Sound insgesamt nicht gut getan. Also wenn das sich ein bisschen dumpfer anhört oder so, dann wisst ihr Bescheid, ich hab's verkackt, aber ja, Mantel des Schweigens einfach, steigen wir einfach ein.
Wir haben nichts gehört, Fabian, und wir wissen mal zumindest, falls wir mal irgendwann ein technisches Problem zu Hause ist, rufen wir dich an.
Nicht. Ja, auf gar keinen Fall, lass das mal sein. Ich werde später, wir wollen ja, heute ist ja so ein bisschen Doppeltag, wir nehmen ja hier im Studio die Radio Siegen-Folge auf und dann heute Abend noch die reguläre Folge für uns. Da werde ich dann noch was erzählen, wo man mich im privaten Kontext nicht für zur Hilfe holen sollte. Also technische Probleme haben wir jetzt gehört, später lernen wir noch was anderes.
Also wenn ich jetzt sagen würde, dass ich eine dunkle Vorahnung habe, wäre es gelogen. Ich weiß, worum es geht und behalte das erstmal für mich.
Sehr, sehr gut. Ich habe ein kleines Problem mit der Folge sowohl jetzt als auch der später. Irgendwie hat mein Laptop, du weißt, ich mache nie viele Notizen zu den Fällen. Ich habe immer so ein grobes Gerüst so mit Stichpunkten und Jahreszahlen und so.
Ja.
Und irgendwie hat mein Laptop die nicht gespeichert. Das heißt, ich werde jetzt quasi beide Folgen im kompletten Blindflug machen.
Dann wünsche ich uns allen guten Tag, würde ich sagen.
Also ich glaube, ich kriege das hin, weil ich an sich ganz gut vorbereitet war. Aber ich bin deswegen jetzt etwas aufgeregter als normal, aber das kriegen wir schon hin. Bei Lars Mittank hat es ja auch funktioniert.
Du wirst das mit Sicherheit sehr, sehr gut machen und davon sind wir alle überzeugt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
Ja, ich freue mich auch. Radio ist immer noch was Besonderes, auch wenn wir jetzt hier schon mittlerweile, weiß ich nicht, ist das Folge 9, ist das Folge 10, ist das Folge 10, glaube ich, sogar schon.
Ja, das könnte sein.
Es ist trotzdem einfach irgendwie eine besondere Ehre, hier auf Radio Siegen sein zu dürfen als, ja, Siegerländer Junge, als jemand, der eben mit diesem Sender aufgewachsen ist und den immer auf dem Weg zur Arbeit gehört hat, als ich noch diesen Übersetzungsjob hatte, an den du dich auch noch erinnerst, jeden Morgen Radio Siegen im Auto, und da hat man dann so die Leute nur von den Stimmen her gekannt und jetzt hat man so den ein oder anderen Redakteur oder Moderator auch kennengelernt und persönliche Eindrücke verbunden mit denen. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Sache.
Ja, ist richtig geil. Das fühlt sich total familiär an. Und wir hoffen natürlich alle, dass du damals bei deinem Übersetzungsjob nicht versehentlich irgendwie, keine Ahnung, vom Chinesischen oder sowas in Siegerländer Platt übersetzt hast.
Ich habe einige Sprachen übersetzt, die ich gar nicht konnte, aber das ist auf jeden Fall Stoff für einen anderen Podcast. Das war, egal. Schwamm drüber. Wir reden nicht über unsere Vergangenheit. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, ein paar Jahre, 2017, und wir springen in die Siegauen in der Nähe von Bonn. Also insofern ein Heimatfall, weil es an unserem Heimatfluss der Sieg spielt und es passt halt auch noch so in unseren kilometermäßigen Umkreis, den wir uns gesteckt haben. Aber die Sieg, ja, entspringt ja im Siegerland quasi unweit des Senders. Naja, unweit des Senders ist gelogen. Ist schon noch eine Ecke, aber wunderschön der Ort übrigens, die Siegquelle. Da, ja, ist das quasi ein Heimatfall.
Das geht durch, würde ich sagen.
Bist du da schon gewesen, Siegquelle? Also hinter Walpersdorf da den Wald hoch Richtung Glashütte und so.
Waren wir da nicht zusammen?
Stimmt, wir waren gemeinsam an der Siegquelle vor ein paar Jahren. Genau. Ja, das ist richtig, ja. Krass, stimmt, ja.
Ja, genau, ich erinnere mich. Das war auf jeden Fall sehr cool. Das Wetter hat mitgespielt, es war ein schöner, sonniger Tag und so. Und
du wolltest Pilze sammeln, hast keinen gefunden.
Ja. Ich habe keinen gefunden, ja. Ach ja, alle Jahre wieder.
Ja, da entspringt jedenfalls die Sieg. Und die schlängelt sich ja dann, wenn man mit dem Zug von Siegen Richtung Köln fährt, auch einige Zeit so entlang dieser Bahnstrecke. Das ist ja eigentlich eine recht malerische Bahnstrecke. Ja, und biegt dann da irgendwo, wie gesagt, dann auch so Richtung Siegburg, Köln ab. Und du bist diese Strecke ja auch diverse Male gefahren. Dir muss ich nichts erzählen.
Ich kenne sie ganz gut. Oh ja.
Wir sind im Jahr 2017, im April 2017. Da ist ein junges Pärchen, die sich in der Nähe von Bonn treffen wollen. Die kennen sich seit ihrer Kindheit, also wirklich Ewigkeiten, sind jetzt aber seit ungefähr einem Jahr zusammen. Da hat dann irgendwie aus dieser Kindheits-Kennenlernen-Freundschaftsgeschichte dann in eine Beziehung geführt. Beide sind im Studium. Sie ist in einem Bachelor-Studiengang, er ist Masterstudent. Die Studiengänge weiß ich nicht, über die beiden wurde damals nicht so viel veröffentlicht. Das ist so, ja, mit Persönlichkeitsschutz, gerade bei Opfern, ja, immer so eine Sache, ne? Aber das kann ich, auf jeden Fall verraten. Ich kann auch vorwegnehmen, dass wir hier einen der wenigen Fälle in der Geschichte von Blutrausch haben, wo es keinen Mord geben wird. Also die beiden haben diese Nacht, dieses Verbrechen überlebt, aber ich denke, es hat sie trotzdem bis an ihr Lebensende begleitet oder wird sie bis an ihr Lebensende begleiten.
Dann bin ich mal gespannt.
Ja, die beiden jedenfalls, wie gesagt, kennen sich ein Leben lang, sind seit einem Jahr zusammen und sind beide so zum Studium in verschiedenen Städten unterwegs, auch in verschiedenen Teilen Deutschlands, treffen sich aber dann immer wieder. Und jetzt ist wieder so eine Zeit, 2. April 2017, die beiden treffen sich auf halber Strecke, so bei Bonn,
ja,
und wollen da an der Party teilnehmen. Und der Plan ist dann, nach dieser Party aus Gründen der Einfachheit in den Bonner Siegauen einfach das Zelt aufzuschlagen und da die Nacht zu verbringen. Das ist ein wunderschöner Fleck, also diese Siegauen generell. Und ich sehe das. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man da einfach dann auch einen coolen Abend verbringt. Vielleicht nach so einem Partyabend, stelle ich mir sehr, sehr romantisch vor.
Ist das da, wo auch immer dieser Flohmarkt stattfindet? Kann das sein?
Du, da bin ich überfragt.
Weißt du es nicht? Okay, weil dann hätte ich nämlich ein ungefähres Bild vor Augen. Jedenfalls glaube ich aber auch den Fall zu kennen tatsächlich. Keine Sorge, ich kriege ihn nicht rekonstruiert.
Ich persönlich war überrascht bei der Recherche. Ich hatte den zeitlich weit, weit vorne verortet. Also ich hätte irgendwie wirklich gedacht, dass der wirklich zu unseren Studienzeiten, also gute 10 Jahre früher gespielt hat. Und war ganz überrascht, dass es 2017 war. Also 2007, das hätte ich sofort geglaubt und angenommen. Aber dass es so frisch war, das hat mich dann doch richtig überrascht.
Ja, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Aber so das Stichwort Zelten war eigentlich so der Punkt, als ich dachte, okay, das kommt mir jetzt doch irgendwie bekannt vor. Und ich glaube eben auch, dass irgendwas in dem Zelt vorgefallen ist, also in dieser Nacht.
Ja, das ist so. Also die beiden haben, wie gesagt, erst einen guten Abend, schlagen dann ihr Zelt da in der Siegaue auf und machen sich da gemütlich. Und sie hören dann aber irgendwann im Laufe der Nacht Geräusche von draußen. Also ihnen ist dann auf jeden Fall relativ schnell klar, dass sie da nicht alleine sind, dass da irgendwer sich draußen um das Zelt herum bewegt. Also ihnen fällt auf, dass da irgendwie Schritte zu hören sind, dass da eine Person unterwegs zu sein scheint.
Okay.
Die denken sich aber natürlich nichts dabei, das ist ein öffentlich zugängliches Gebiet und solange man dann da nicht irgendwie angesprochen oder belästigt wird, kann da ja im Prinzip jeder machen, was er möchte. Bis eine Stimme zu ihnen ins Zelt dringt, jemand sagt auf Englisch, dass er dort schlafen möchte. Also sie hören einfach nur, dass jemand sagt, I wanna sleep here, fühlen sich da immer noch nicht angesprochen. Sie werden dann nochmal quasi aufgefordert, dass jemand da schlafen möchte an diesem Spot und fühlen sich noch immer nicht angesprochen, bis dann jemand sich am Zelt zu schaffen macht und das Zelt auch offensichtlich so von außen beschädigt, aufgerissen, aufgeschnitten, was auch immer wird. Also jemand versucht, sich da Zutritt zu verschaffen.
Das ist so unheimlich. Also diese Vorstellung, und jeder kennt das, der mal gezeltet hat, wie es sich so anfühlt, darin zu sein. Es ist ein bisschen kühl, man ist so ein bisschen, man versucht die Wärme zu erreichen in seinem Schlafsack, auf der Isomatte, wie auch immer. Und hört die ganzen Außengeräusche, die Atmosphäre der Natur und so weiter und so fort. Und so ein bisschen was, wie soll man sagen, Unheimliches hat es eigentlich immer. Es sei denn, man ist vielleicht so ein erfahrener Supercamper, der steckt das so weg. Aber für mich war immer dieses Gefühl mit dabei, was ist jetzt hier draußen los? Und nicht, dass jemand ans Zelt kommt. Ne? So ein bisschen so kleine Erinnerungen an die Jugend kommen da auf jeden Fall wieder hoch.
Ja, auf jeden Fall. Also ist dann ja klar, man hat dann in der Regel auch so gewisse Tiergeräusche oder Geräusche von der Umwelt an sich, die man dann auch zuordnen kann, weil das einfach so ja zur heimischen Tier- und Pflanzenwelt passt. Ne? Das spielt dann ja auch immer noch mal eine Rolle. Das habe ich, glaube ich, erzählt im Fall Nebelwald, als es um die Verschwundenen im panamaischen Urwald ging. Ich habe tatsächlich mal in Belize im Urwald gezeltet und das war eine ganz andere Nummer. Also es war so ein Camp, wo du so auf Hängematten schlafen konntest unter Dächern. Also es gab keine Zelte oder so, du konntest so überdacht auf Hängematten schlafen mit Lagerfeuer. Aber es gab auch keine Wände oder so, also es war offen.
Mhm.
Und was wirklich so die ersten ein, zwei Nächte krass war, dass so die, Umgebungsgeräusche einfach komplett andere waren als bei uns natürlich. Eine ganz andere Tier- und Pflanzenwelt. Auch wenn ich hier als Kind und als Jugendlicher oft irgendwie gezeltet habe und im Wald gepennt habe, das war trotzdem so, okay, was ist das jetzt, wo kommt das her, was passiert da gerade? Das war eine ganz, ganz andere, du warst so richtig auf der Hut und hast auch die ersten Nächte ja nur so halb geschlafen.
Das glaube ich ja aufs Wort. Es klingt aber auch nach einer super coolen Kulisse, also Bock drauf hätte ich auf jeden Fall. Denke mir aber auch, dass es erstmal so super unheimlich sein muss und man ja auch einfach weiß, dass da nochmal ganz andere Tiere leben und so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Gut, zurück zu diesem Paar. Also denen ist jetzt natürlich mittlerweile klar, dass wer auch immer da außen um das Zelt herum unterwegs ist, ganz klar da rein möchte und an seine Ansprache eben an die gewendet hat. Der junge Mann zückt sein Schweizer Messer, das er da irgendwie dabei hat, aber seine Freundin bittet ihn, das wegzulegen. Die sieht da die Möglichkeit von einer möglichen Eskalation. Ne? Ist ja klar, wenn du dich dann bewaffnest und ein aggressiver Angreifer oder Eindringling ist auch bewaffnet, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass man ja in eine Konfliktsituation gerät. Also
ja, genau.
Oft ist es ja wirklich so, dass das quasi mitmachen und beziehungsweise denjenigen besänftigen, seinen Forderungen nachkommen, auch eine ganz gute Form der Abwehr ist, wenn man den Konflikt vermeiden möchte.
Hm.
Dieser Angreifer öffnet also das Zelt. Die beiden wissen nicht so richtig, was hat er da. Es sieht aus wie eine Machete oder ein längliches Messer. Sie können nur erkennen, es ist ein offensichtlich dunkelhäutiger Mann, der ja so halb Englisch mit ihnen spricht und ganz wenige Brocken Deutsch benutzt. Und er sagt auf jeden Fall, dass er sie ausrauben möchte. Die beiden sind erstmal so latent erleichtert, ein Raubszenario. Also gerade in so einer bedrohlichen Situation, keine Ahnung, gibt dem Mann den Geldbeutel und alles ist gut. Ne? Ich meine, Geld lässt sich irgendwie ersetzen. Auch wenn dann, weiß ich nicht, Ausweis, Kreditkarte, lässt sich alles ersetzen. Das ist immer noch besser, als verletzt zu werden.
Das sehe ich auf jeden Fall genauso.
Das ist auch das Erste, was dir seriöse Selbstverteidigungstrainer erzählen in irgendwelchen Kursen, bevor es dann darum geht, wie kann man irgendwelche Angriffe abwehren. Gerade wenn es um bewaffnete Angriffe geht, es wird immer gesagt werden, wenn dich jemand bedroht, wenn jemand mit einem Messer auf dich zukommt oder bewaffnet ist, und es geht wirklich nur um deinen Geldbeutel,
ja,
gib das Ding her, gib deine Uhr, gib dein Handy, das sind alles Dinge, die man ersetzbar ersetzen kann.
Genau,
lass dich nicht auf einen Konflikt ein, also realistische oder gute Selbstverteidigungstrainer, das vielleicht auch an Leute draußen, die irgendwie Bock haben, sowas zu machen und dann irgendwo mal reinschnuppern. Richtig gute Leute erkennt man daran, dass die das, was dann die Gegenwehr ausmacht, wirklich als letzten Ausweg auch kennzeichnen und dir nicht irgendwie suggerieren, ich zeig dir zwei Sachen und du kannst dann quasi jede Situation damit entschärfen. Das ist nämlich Unsinn.
Ja, dass sie auch im ersten Moment immer erst deeskalieren.
Ja, exakt. Deeskalation ist da ganz, ganz wichtig. Diese, ja, wie soll ich sagen, Erleichterung über das Raubszenario verfliegt allerdings relativ schnell, als der Angreifer dann darauf hinweist, dass er Sex mit dem Mädchen haben möchte, mit der jungen Frau. Und ihr Freund möchte sie nicht gehen lassen, der will nicht, dass sie das Zelt verlässt, dem kommt jetzt auch dieses Schweizer Messer wieder in den Sinn, aber sie behält einen, ja, wie ich finde, fast schon bemerkenswert kühlen Kopf und sagt ihm, dass er das sein lassen soll, dass sie rausgeht, dass sie versucht, das hinauszuzögern und über sich ergehen zu lassen und ihm somit die Möglichkeit gibt, Hilfe zu rufen. Das ist natürlich auch eine Wahnsinnssituation und auch einfach eine Wahnsinnssache, die sie sich da aufbürdet und die sie da auf sich nimmt, finde ich.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Also man kann sich so schlecht, finde ich, da hineinversetzen, dass ein Mensch dazu bereit ist, sowas anzubieten, wie schlimm das gewesen sein muss, weißt du? Also dann sowas über sich ergehen zu lassen, um dann irgendwie über diesen Weg dann auch Hilfe zu bekommen, muss ja, das spricht ja einfach dafür, dass die Gefahr wirklich sehr besonders gewesen sein muss.
Ja, der Angreifer ist offensichtlich auch mit einer sehr großen Lautstärke und Aggressivität aufgetreten, sodass das die beiden auch eingeschüchtert hat. Und er hatte eben diese Waffe, die in der Dunkelheit nicht erkennbar war. Ne?
Ja.
Und die haben sich einfach, oder sie hat sich einfach spontan zur Kooperation entschieden. Ihr Freund hat das dann mitgetragen. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch die richtige Lösung war in diesem Moment. Ne? Die waren ja ganz offensichtlich mit dieser Gewalt, beziehungsweise mit dieser Aggression überfordert, hatten da, das war nichts, worauf die eine Antwort hatten in dem Moment.
Ja, ne? Sie waren null vorbereitet. Wie gesagt, du hast ja vorhin beschrieben, in was für einer Situation sie sich gerade befunden haben. Also sie haben im Prinzip sich darauf gefreut, einen schönen Abend, irgendwie vielleicht auch einen romantischen schönen Abend im Zelt zu verbringen. Und dann passiert so etwas, damit rechnet einfach kein Mensch. Ich weiß, wie du das meinst, ich finde es halt ein bisschen schwer einzuschätzen, ob das jetzt das richtige Manöver war, da die Bereitschaft zu erklären. Verstehe aber auch im Sinne eben dieser Deeskalation, die wir eben angesprochen haben, warum du das denkst. Gleichzeitig ist halt diese Vorstellung oder sowas auszusprechen ziemlich schwierig.
Das ist total schwierig. Ich würde, das ist auch ein Satz oder etwas, was ich aus dem Mund meiner Partnerin niemals hören wollen würde. Das,
genau,
das wird,
genau.
Das wird das Herz brechen in dem Moment, ne?
Genau.
Aber es geht jetzt nicht unbedingt nur um Deeskalation, es geht auch noch um was ganz anderes, um einfach die Dynamik von solchen Übergriffen. Also mein Vater hat mir beigebracht damals, und das ist einer der Sätze, die so hängen geblieben sind, oder eine Sache, die sich als wahr erwiesen hat: Es gibt nichts Schlimmeres als halbherzige Gegenwehr.
Hm.
Also wenn du nicht weißt, was du zu tun hast oder dich nicht richtig traust, dich zu wehren, wenn du also so halbherzig irgendwas machst, einfach um dich zu wehren, dann wirst du dem Angreifer einfach nur signalisieren, okay, ich mache doch nicht mit, ich wehre mich, und du wirst ihm damit sagen, er muss irgendwie dich unter Kontrolle bringen. Das heißt, er wird mehr Gewalt aufwenden, er wird dich kontrollieren wollen und die Situation wird eskalieren. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es unglaublich schwer, darüber zu sprechen und das in irgendeiner Form zu bewerten oder so, weißt du? Weil ich finde halt, das, was da passiert ist, das ist sowas von grauenhaft, grauenvoll, dass man halt nicht so richtig sagen kann, war es jetzt richtig oder war es falsch. Ich finde es einfach nur schrecklich, was dann passiert ist.
Man kann das nicht bewerten. Wie gesagt, man war nicht dabei, aber ich denke einfach, dass das in der Situation ja wirklich fast schon das Beste war. Das hat eine weitere Eskalation verhindert, und das hat möglicherweise auch dazu geführt, dass die beiden zumindest körperlich unversehrt geblieben sind.
Das ist nämlich der Punkt. Was wäre die Alternative gewesen? Das muss man sich an der Stelle einfach fragen.
Wobei natürlich ist sie auch nicht körperlich unversehrt geblieben. Es gab ja einen Übergriff. Also sie hat auch da natürlich, ja, ist sie Leidtragende. Und ich will mir, wie gesagt, auch gar nicht ausmalen bei beiden, wie stark einfach die Psyche gelitten hat. Denn es kommt natürlich zum Übergriff. Der Täter missbraucht die junge Frau an Ort und Stelle und ihr Freund muss das quasi mit ansehen und hören.
Schrecklich.
Schafft es aber tatsächlich, mit dem Handy die Polizei zu rufen. Der Täter bekommt das mit, dass da offensichtlich telefoniert wird, möchte sich dem Zelt zuwenden, will sehen, was da passiert, hat natürlich auch Angst, dass die Polizei gerufen wird, aber die junge Dame, die kann ihn nochmal zurückhalten, also die nimmt nochmal so quasi all ihre Kraft zusammen, streichelt ihn an der Wange, so besänftigend, fast schon also so zutraulich, und sagt ihm, es sei nichts, ihr Freund würde nur mit einem Freund telefonieren, er würde nicht die Polizei rufen, und davon lässt sich dann der Täter wieder abbringen. Also sie erzeugt so einen Moment von Vertrautheit, um ihn davon abzubringen, zu dem Freund zu gehen. Das ist halt auch, das schildert sie auch als sehr, sehr schwierig und als etwas, was sie richtig anekelt, so im Nachhinein. Das stelle ich mir auch.
Natürlich, das ist doch, also dieses kleine Schauspiel, das sie da gemacht hat, um quasi, wie soll man sagen, Schlimmeres zu vereiteln, das ist schon fast heroisch, muss ich sagen.
Vollkommen.
Also weil sie sich ja wirklich komplett dafür aufgeopfert hat in dem Moment, einfach jetzt irgendwie einem Messerangriff oder sowas zu entgehen.
Ja, und weil sie dem Täter, den sie ja sicherlich in diesem Moment aus tiefstem Herzen hasst und verachtet,
weil sie dem
so eine Art von freundschaftlicher Intimität quasi in diesem Moment vorgaukeln muss, um seine Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Verstehst du, was ich meine? Das ist,
ja.
Das ist also diese junge Frau, ich bin immer so hin und her gerissen. Ich habe natürlich unglaubliches Mitleid, das ist total schlimm, weil ich ziehe auch so krass alle vorhandenen und nicht vorhandenen Hüte vor der, wie die einfach gehandelt und reagiert hat in dieser Situation. Das ist Wahnsinn.
Ja, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass sie damit sich beschützt hat, also zumindest anders körperlich beschützt hat, und ihren Freund eben auch.
Ja.
Also wirklich, und auch für den Freund muss es ja total schrecklich gewesen sein.
Ja.
Wie weiß man, also gut, er hat jetzt die Polizei verständigt, wie ging es denn dann weiter?
Ja, dieses kurze Gespräch mit der Polizei, das wird auch so eine kleine Kontroverse im Nachhinein auslösen, aufgrund der doch sehr laxen und lapidaren Art, wie die Polizei da am Telefon mit diesem Notruf umgegangen ist. Also er hat diesen Notruf gewählt, und als er dann dran war, geäußert, hallo, meine Freundin wird gerade von einem Schwarzen vergewaltigt, er hat eine Machete, also irgendwie so wortlautmäßig, ne? Also er schildert so ganz kurz die Situation.
Ja.
Und wird von der Beamtin am anderen Ende der Leitung gefragt, ob er sie verarschen möchte. Also muss sie dann quasi erst noch schnell überzeugen, dass das wirklich ein Notruf ist, den er absetzt, dass das gerade wirklich passiert. Und die nimmt dann so ganz kurz so die Fakten auf, wo es hingeht und was passiert. Und normalerweise hält man Leute dann in der Leitung. Also gerade wenn das Verbrechen noch im Gange ist, dann hält man die in der Leitung, um vielleicht dann irgendwie so in Echtzeit Informationen zu bekommen, um irgendwie so nah dran zu sein, um aber auch zu sagen, so ey, die Kollegen sind auf dem Weg, die sind jetzt gleich da, so halten sie den Täter vielleicht noch ein bisschen hin. Also einfach Interaktion auch, ne?
Ja, um auch so eine Kommunikationsschnittstelle zur Tat noch zu haben.
Genau,
das ist ja Gold, ja. Ist ja Gold wert in dem Moment.
Ja, diese Kollegin oder diese Polizistin legt aber auf, nachdem da quasi der Anruf eingegangen ist und kurz geschildert wurde, worum es geht, und verabschiedet sich mit einem lapidaren Danke, tschö. Also als ob sie da gerade irgendwie so, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Fußballergebnisse erfragt hätte. Also so, das wird dann im Nachhinein, wie gesagt, sehr, sehr kontrovers diskutiert, und die beiden oder die sie und der Leitstellenleiter wurden dann wohl auch so ganz in der Nacht- und Nebelaktion heimlich still und leise irgendwo anders hin abkommandiert. Also die mussten dann quasi auch intern irgendwelche Konsequenzen dafür ziehen, dass das halt nicht gerade optimal gelaufen ist.
Woher weiß man das so genau? Wurde das aufgezeichnet?
Sowas wird aufgezeichnet, ja.
Okay.
Ja. Also bei US-Fällen hast du das ja ganz oft, dass wenn du dann in die Recherche gehst, dass du so Notrufe auch online findest.
Hm.
Das würde natürlich in Deutschland nicht passieren, aber natürlich können die dann im Zuge von so einem Prozess dann durch die Anwälte, wenn dann da Freigaben erteilt werden, das kann dann gehört werden oder beziehungsweise eingesehen werden.
Ja.
Wie gesagt, das ist ganz interessant, wenn man zu gewissen amerikanischen Fällen dann einfach auch mal so ein bisschen googelt und sich die originalen Notrufe anhört, da wird einem teilweise auch ganz anders, was dann da so alles doch so überraschenderweise und zufällig noch irgendwie dokumentiert wird teilweise. Ne?
Naja, das kann ich mir vorstellen.
Naja, die Polizei schickt also dann Streifen in die Siegaue. Der Täter hat seinen Übergriff beendet, bestiehlt dann das Paar auch noch und flüchtet in die Nacht. Ja, und lässt dann eben diese beiden da zurück. Erstmal wahrscheinlich psychisch sehr, sehr angeschlagen und wahrscheinlich auch absolut aufgelöst.
Mit Sicherheit.
Auch der Freund schildert später vor Gericht, dass das für ihn natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit war und dass auch er seitdem sehr darunter leidet, weil er eben dieses Gefühl der Hilflosigkeit nicht abstreifen kann und das Gefühl, ja, eben nicht diesem klassischen Rollenbild entsprochen zu haben, der Beschützer zu sein. Ne?
Ja, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er sich Vorwürfe gemacht hat und auch währenddessen vielleicht auch damit gehadert hat, den Täter anzugreifen, irgendwie abzuhalten oder wie auch immer, aber einsehen musste, dass er körperlich und wahrscheinlich auch von der Gewaltbereitschaft deutlich unterlegen war und einfach vielleicht auch einfach Pazifist ist und sowas nicht kann. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, mit sowas umzugehen, und ich glaube, so dieser Modus der Schockstarre ist absolut verständlich. Also er muss sich da keinen Vorwurf machen.
Nein.
Er ist genauso Opfer.
Zumal das ja auch einfach eine Situation ist, wenn das jetzt ein Angriff gegen ihn gewesen wäre und letzten Endes die einzige Person, die die Konsequenz seiner Entscheidung tragen muss, also flüchten oder kämpfen, wäre er selber gewesen, ja.
Ja.
Dann wäre das eine Sache gewesen, aber so hatte er eben noch diese Bürde zu tragen, dass diese Entscheidung eben auch Konsequenzen für seine Freundin hat, die ja sowieso schon, ja, die Hauptgeschädigte ist, die sowieso schon diesen Übergriff ertragen muss, und wenn er dann noch in Anführungsstrichen zu verantworten hätte on top, dass sie schwer verletzt worden wäre, das wäre dann ja wahrscheinlich auch nicht verzeihlich für ihn gewesen.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Sie haben sich im Prinzip beide dafür entschieden, das mitzumachen, um Schlimmeres zu vermeiden. Und insofern war das gewissermaßen auch konsequent.
Ja, absolut, ja. Ja, es ist so ein bisschen so ein Szenario, was einem so komplett den Schauer über den Rücken laufen lässt, finde ich. Also, wie du schon sagst, für viele hat dieses Camping-Szenario an sich schon irgendwie was Gruseliges, nächtliches Campen, dann auch vielleicht so in der Natur, weit weg von der nächsten Zivilisation. Und dann natürlich das, was da passiert ist, der absolute Worst Case.
Ja, das ist die Horrorvorstellung, vor der man eigentlich Angst hat. Nicht unbedingt mit einer Vergewaltigung verbunden, ist klar, ne? Aber dass zumindest halt irgendein unbekannter Angreifer reinplatzt und irgendwas Schlimmes vorhat.
Ja, die Polizei nimmt jetzt die Aussagen der Opfer auf, ganz klar. Da ist nicht viel zu tun, man kann halt Spuren sichern. Man kann die Verletzungen der jungen Frau dokumentieren, beziehungsweise natürlich da DNA-Spuren sicherstellen. Und man veröffentlicht relativ zeitnah ein Phantombild des Täters. Die beiden waren da in der Lage, da den relativ genau zu beschreiben, ein Phantombild mitzuerstellen. Und das ist dann auch relativ prominent unterwegs in Bonn und Umgebung. Und so fällt einige Tage später einer Hundebesitzerin in einem Park ein Mann auf, der sich irgendwie komisch verhält. Also ich weiß nicht, in welcher Hinsicht komisch verhält. Aber der passt eben auch zu diesem Phantombild, das, wie gesagt, da sehr öffentlich unterwegs war. Und der entsorgt auf jeden Fall auch eine Tüte.
Okay, das aber das heißt, Entschuldigung, ganz kurz, das heißt, wenn es ein Phantombild gab, dass es auch genügend Licht gab oder ausreichende Lichtverhältnisse, um auch ein Gesicht zu erkennen.
Ja, offensichtlich.
Ja, okay. Ist halt nicht selbstverständlich beim Zelten.
Ja, ob da mit dem Handy geleuchtet wurde, ob es einfach eine helle Nacht war, ob es da vielleicht auch irgendwie Laternen in der Siegaue gibt in bestimmten Abständen, das kann ich nicht sagen, aber es scheint so zu sein, dass man ihn recht gut erkennen konnte.
Ja. Und 2017, theoretisch, hätte es auch die Möglichkeit gegeben, dass der Freund Bildmaterial vom Täter anfertigt.
Das hat er leider nicht, oder das hat er zumindest nicht getan, aber es hat ja auch so funktioniert, ne? Dieses Phantombild war offensichtlich akkurat, sodass diese Hundebesitzerin, der fällt, wie gesagt, ein Mann in einem Park auf, der sich sehr, sehr seltsam verhält, der da irgendwie auch eine Tüte entsorgt, und sie alarmiert die Polizei und die können den dann direkt stellen. Und in dieser Tüte finden sich Teile des Diebesgutes und auch eine Laubsäge, also so eine Klappsäge, hast du vielleicht schon mal gesehen, so für ja, Beschneiden von Hecken, Obstbäumen. Das sieht aus wie so ein großes Klappmesser, ist dann aber einfach ein robustes Sägeblatt, was dann da zum Vorschein kommt.
Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Also ich kenne diese zum Einspannen, die Sägen, aber ja.
Das auf jeden Fall ist dann die Tatwaffe. Also es war keine Machete oder so, es war einfach so eine große Klapplaubsäge.
Ja.
Ja, und es gibt dann einen DNA-Abgleich und der zeigt dann eben direkt einen Treffer. Also der festgenommene 31-jährige Erik X. ist der Vergewaltiger aus der Siegaue.
Ja.
Flüchtling aus Ghana. Also beziehungsweise jemand, der hier den Flüchtlingsstatus anstrebt, aber der ihm eigentlich zu dem Zeitpunkt schon verwehrt wird, weil Ghana einfach als sicheres Herkunftsland eingestuft ist. Und dadurch er einfach keine Chance hat auf diesen Flüchtlingsstatus, zumal er da auch irgendwie politische Verfolgung ins Feld geführt hat. Und das ist so eine Sache, die ist in Ghana eigentlich nicht präsent. Ghana ist ein relativ gut funktionierendes westafrikanisches Land, auch wirtschaftlich recht stabil. So ein bisschen das Vorzeigeland der Region.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja einige afrikanische Länder, die doch recht sicher sind im Vergleich zu vielen anderen. Und Ghana, Kenia, das sind solche, die man eigentlich recht, sagen wir, auch gut bereisen kann.
Ja, genau, West- und Ostküste, Kenia an der Ostküste. Ich war ja 2009 in Ghana und das ist insofern ein Kulturschock, weil dann natürlich Dinge ganz, ganz anders funktionieren als hier und weil da auch das Leben ganz anders funktioniert als hier. Aber es ist, man erkennt, dass es ein funktionierender Staat ist, nicht so wie man vielleicht irgendwie Klischeebilder im Kopf hat. Es ist ein gut organisierter Staat, der hat eine stabile Währung. Das liegt daran, dass das als ehemalige britische Kolonie immer noch in Währungsunion mit dem britischen Pfund ist. Also das hält dann auch die heimische Währung sehr stark. Und das gilt, wie gesagt, so als westafrikanischer Vorzeigestaat. Ich war damals ja dann auch noch in Burkina Faso und das war so das Kontrastprogramm. Das war dann eine ganz andere Nummer.
Ja, ich erinnere mich noch an deine Erzählung und ist vielleicht mal was für unseren anderen Podcast. Auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, liegt natürlich auch daran, dass irgendwie ehemalige englische Kolonien generell dazu neigen, besser zu funktionieren nach der Erlangung der Souveränität als ehemalige französische Kolonien. Das ist auch so eine ganz interessante Geschichte. Aber Ghana auf jeden Fall, wie gesagt, ein Land, das sehr stabil ist und ja, wo es einfach nicht diese politische Verfolgung oder irgendwas in der Art und Weise gibt, dass man dann da einen Flüchtlingsstatus bekommen könnte. Erik X. hat jedenfalls keinen bekommen und lebt seit einiger Zeit in so einem Asylantenlager in St. Augustin, aber im Prinzip ohne Perspektive hier bleiben zu dürfen. Also der wartet quasi, fristet seine Tage in dem Wissen, dass er auf jeden Fall früher oder später abgeschoben werden wird.
Verstehe. Kurz noch zu Ghana, an der Stelle ein ganz kurzer Literaturtipp. Die Macht der Geografie ist ein sehr spannendes Buch und im Kapitel gibt es ganz viele Kapitel zu den Kontinenten und im Kapitel über Afrika erfährt man auch einiges über den Kontinent und über gewisse Dinge, die durch die Geschichte entstanden sind. Unter anderem geht es da auch um die Kolonialmächte.
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade schon angesprochen, dass ja, wie gesagt, ehemalige englische Kolonien oft so diesen Weg in die Souveränität oft besser weggesteckt haben als französische beispielsweise, weil beide Länder ganz andere Kolonialphilosophien verfolgt haben. Das ist auch super interessant, wenn man sich damit beschäftigt. England hat immer zugesehen, dass man den Leuten so ihre Ursprungskultur lässt, natürlich auch englische Kultur aufgestülpt, aber so Ursprungskultur erhalten und eigene funktionierende Verwaltungen aufbauen, also funktionierende Länder quasi schaffen.
Ja.
Beispiel auch Indien, ne? Und Frankreich hat immer alles sehr frankozentristisch organisiert. Also Frankreich hat immer ganz klar den Ton angegeben und die Politik gemacht und die Befehle und die Marschrichtung kamen halt immer direkt aus Frankreich. Man hat die quasi abhängig gehalten, statt die abhängig, unabhängig zu gestalten, so wie England das gemacht hat.
Hm.
Und so hat man da auch heute ein großes Gefälle, teilweise unter ehemaligen englischen oder französischen Kolonien. Aber ja, das spielt jetzt eigentlich keine große Rolle, nur kurz am Rande so. Ich finde es sehr, sehr interessant.
Ein spannender Exkurs. Okay, also zurück zu Eric.
Ja, Eric X ist 31 und lebt, wie gesagt, in einer Flüchtlingsunterkunft in St. Augustin, ohne große Hoffnung, hier bleiben zu können. Später kam dann raus, dass er einfach nicht nach Ghana zurückkehren wollte, weil er ja da wohl auch ja Strafen oder vielleicht auch sowas wie Familienfehde zu befürchten hatte. Der hatte wohl in einem Erbstreit seinen Schwager getötet und hatte also dementsprechend zu befürchten, dass er entweder da auch ins Gefängnis kommen könnte oder vielleicht Rache innerhalb der Familie ausgesetzt wäre. Also nicht politische Verfolgung, aber vielleicht familiäre Verfolgung.
Also dann auch Blutrache?
Ja, möglicherweise, ne? Und ich weiß nicht, wie das verbreitet ist in Afrika, aber davon war teilweise zu lesen, dass es das dann natürlich auch unter Umständen noch gibt. Das ist dann auch so eine Sache, welcher Ethnie insgesamt man dann noch angehört. Also afrikanische Staaten sind ja im Prinzip künstliche Gebilde, wo dann nochmal 5000 verschiedene Ethnien und Untergruppen und Stämme unterwegs sind. Das hat dann auch immer ein bisschen was damit zu tun, wer wohin gehört und mit wem man irgendwie verbandelt ist, ob es dann vielleicht auch noch sowas wie Rache gibt, ja.
Genau, also die Landesgrenzen sind im Prinzip auf dem Reißbrett entstanden und mit einem Lineal gerade durchgezogen worden. Und das eben hat, wie du gerade schon gesagt hast, nicht unbedingt was mit den Stämmen oder familiären Zusammenhängen zu tun.
Null. Ja, das hat gar nichts damit zu tun. Das ist mir auch sehr eindrücklich vor Augen geführt worden, 2009 in Burkina Faso. Da hatten wir eine Audienz beim König der größten Bevölkerungsgruppe tatsächlich in Burkina Faso. Ich glaube, Moré heißt dieser Stamm. Und da ist uns halt auch gesagt worden, also das ist eine Demokratie, das ist ein demokratischer Staat, aber letzten Endes diese Bevölkerungsgruppe, dieser Stamm hört darauf, was deren König sagt. Und das ist dann egal, was demokratisch, was der Präsident entscheidet, das ist dann trotzdem, zählt für die, was sagt der König. Also der gibt den Ton an und das ist dann natürlich, zeigt, dass dann irgendwie willkürlich diese Staaten einfach gebaut sind, so dass man spricht ja auch von Schreibtischgrenzen, einfach wie du schon sagst, mit dem Lineal gezogen, ne? Das spiegelt in keinster Weise wider, wie das gewachsen ist oder wie das ethnisch sich aufschlüsselt. Das ist einfach total künstlich und deswegen haben wir eben auch das Phänomen, dass viele Staaten einfach in sich komplett zerstritten sind und dadurch auch oft nicht funktionstüchtig, ne?
Komplett. Gewissermaßen an der Stelle auch eine Scheindemokratie, die du da beschrieben hast. Aber Fabian, wir schweifen ab.
Wir schweifen hart ab. Also wir halten fest, Eric X hat möglicherweise in seiner Heimat Strafen zu befürchten. Und ich habe mir immer gedacht, vielleicht ist ihm das gar nicht so schlecht gekommen, hier straffällig zu werden. Weil ich denke, Gefängnis in Deutschland ist dann immer noch angenehmer als Deutschland als Gefängnis oder Blutrache in Ghana. Zumal, wie gesagt, er keinerlei Aussicht darauf hatte, hier irgendwie Asylstatus zu erlangen. Vor Gericht jedenfalls führt er sich richtig abartig auf. Also er wird natürlich in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf, hier am Rande von Köln, inhaftiert. Das ist ja ein relativ großes Gefängnis. Leute in und aus Köln könnten das kennen. Da in der Nähe ist ein sehr angesagtes Steakhouse, das Abaco Steakhouse. Da gibt's geiles Essen und da um die Ecke ist dieses Gefängnis Köln-Ossendorf. Sehr unschöner Bau. Ich bin da mal vorbeigefahren neulich auf dem Rückweg von diesem Abaco, einfach weil ich es mir angucken wollte. Und ja, es ist riesig groß und einfach nicht sonderlich anziehend.
Kenne ich nicht, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. Wie hat er sich denn vor Gericht benommen?
Also er hat sich erstmal in Haft auch relativ scheiße benommen. Er ist da immer wieder durch Aggressionen aufgefallen, durch lautstarke Beschimpfungen und verbal aggressives Verhalten, auch durch versuchte Übergriffe. Und er war also ein Häftling mit dem niemand irgendwie gerne Kontakt hatte, tatsächlich. Und jemand, der immer sich auch gegen Anweisungen gesperrt hat.
Ja.
Und vor Gericht ist er dann zu ganz, ganz abartiger Höchstform aufgelaufen. Es wurde erst so ein bisschen überprüft, ob er ja vielleicht nicht unter irgendwelchen Psychosen leidet aufgrund seines Benehmens oder ob er überhaupt verhandlungsfertig ist quasi. Das wurde aber bejaht, also er durfte der Verhandlung dann folgen, er konnte ihr folgen, er hatte offensichtlich keine psychischen Einschränkungen. Sein Verhalten zeigte aber unglaubliche Respektlosigkeit. Also er hat der Richterin, das war eine Frau, offensichtlich die Kompetenz abgesprochen, natürlich, weil sie eine Frau ist. Er hat irgendwelchen Gutachterinnen die Kompetenz abgesprochen und hat gesagt, er wisse mehr über biologische Zusammenhänge als die und er könnte da auf jeden Fall sagen, dass diese Spuren, dass das gelogen ist und dass die so nicht existiert haben, dass man ihm eine Falle stellen will, dass es da eine Verschwörung gegen ihn gibt.
Er streitet die Tat also auch ab, ja?
Er streitet die Tat ab und er tut das richtig, richtig krass. Er sagt, das müsste der dreckigste Mensch der Welt sein, der ihm so eine Unterstellung macht und der ihn solcher Taten bezichtigt. Und er sagt dann auch vor Gericht, er würde eine solche Frau, die ihn solcher Taten bezichtigen würde, eine Prostituierte nennen müssen. Also er beleidigt das Opfer dann auch noch da zutiefst.
Ja.
Die will ihn auch erst gar nicht so richtig ansehen. Also dieses Paar wird dann natürlich auch in den Gerichtssaal geführt und die werden dann mit ihm konfrontiert. Die hatten ihre Aussage...
Was ja, Entschuldigung, auch ein unfassbar schlimmer Moment sein muss.
Ja.
Also dieser emotionale Cocktail, der dann einen Menschen durchströmen muss in so einem Moment, den will man sich gar nicht vorstellen. Den kann man maximal versuchen, weiß ich nicht, so ein Stück weit nachzuempfinden, aber man möchte auf gar keinen Fall diese Rollen tauschen.
Ja, zumal sie ja quasi vor Gericht sowieso nochmal alles durchleben müssen,
genau,
indem sie das aussagen und das dann unter den Blicken des Angeklagten, der eben der Täter ist, der dann da nochmal zugegen ist, ne? Das ist super unangenehm und irgendwann wird sie dann vom Gericht, die junge Frau vom Gericht quasi aufgefordert, ihn anzusehen, um dann nochmal bestätigen zu können, dass er es wirklich ist und sie bestätigt es dann auch vor Gericht.
Mhm.
Und er hält dann da weiterhin diese Tirade, dass sie eine ekelhafte Person und eine scheiß Prostituierte sei, weil sie ihn mit solchen Sachen bezichtigen würde. Und dass
kaum
die,
zu glauben.
Und dass kaum die Spuren einfach nur gelogen sind, das ist eine Verschwörung gegen ihn und die Frauen, die Sachverständigen und die Richterin, die wissen sowieso alle nicht, wovon sie reden, das ist so, also ein sehr, sehr, sehr frauenfeindliches Menschenbild kommt da auch zum Vorschein. Ein sehr, sehr althergebrachtes Menschenbild, was die Frau einfach unterordnet und was ihr so jegliche Werte und Kompetenzen abspricht.
Ja, voll und ganz und ich sag mal so, selbst wenn er es nicht gewesen sein sollte, wäre es ja so, sag ich mal, dass das Mindestmaß an Empathie dann die Opfer und nicht zu beleidigen, weißt du? Und irgendwie dann auch noch mit so einem sexuellen Anstrich zu beleidigen. Das, weißt du, das ist ja das Allerletzte, was man machen würde, selbst dann, wenn man sagt, ich bin hier grundlos, ich habe gar nichts getan und was werft ihr mir hier denn für Sachen vor? Ich würde sowas nicht machen. Selbst in dem Moment wäre doch die Beleidigung des Opfers, also nichts läge mir ferner als dieses.
Ja. Zumal das eben auch, wenn du ein unschuldiger Mann bist, der vor Gericht sitzt, das ist jetzt eben nichts, was für deine Unschuld spricht oder deine Position in irgendeiner Art und Weise verbessert, ne? Also das ist
genau, ja.
Einfach nur, genau, im Gegenteil, ist einfach nur ekelhaft.
Ja, ekelhaft und auch strategisch nicht besonders klug tatsächlich.
Sein Verteidiger hat da, glaube ich, auch alle Hände mit zu tun, ihn einzudämmen. Der startet immer wieder, also der nimmt immer wieder Pausen, Verhandlungspausen und spricht immer wieder Klartext mit seinem Mandanten irgendwie in den Gewölbekellern des Gerichtes in Bonn und wird da, glaube ich, auch das ein oder andere Mal an den Rand der Verzweiflung geführt. Also der ist ein Pflichtverteidiger, der hat dieses Mandat übernommen, weil er es quasi übernehmen musste.
Ja.
Macht das dann aber auch so nach der Prämisse, jeder Mensch hat in unserem Staat Verteidigung verdient und ich verteidige das, die Person, nicht das Verbrechen. Das Verbrechen ist natürlich scheiße, aber ich verteidige die Person. Hat aber für mich auch ein, zwei Mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, indem er dann irgendwie unterstellt, dass die große öffentliche Anteilnahme an diesem Prozess damit zu tun hat, dass der Angeklagte eben Afrikaner ist. Und unterstellt da so ein bisschen ja so rassistischen, wie soll ich sagen, unterstellt auf jeden Fall so eine rassistische Sensationsgeilheit da irgendwie den Leuten, ne? Aber ich denke, egal aus welchem Kulturkreis oder woher auch immer der Angeklagte kommt, einfach sein Verhalten vor Gericht hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das öffentliche Interesse sehr groß ist, weil eben auch die öffentliche Anteilnahme an dem Schicksal der Opfer dadurch gewachsen ist und auch eben diese ja, wie soll man sagen, einfach die Fassungslosigkeit der Öffentlichkeit, dass jemand sich dann wirklich so benimmt in Angesicht dieser Tat und auch eben der Opfer.
Ja, also ich denke mal, wir kennen das leider so, dass die Boulevardpresse solche Gelegenheiten gerne dazu nutzt, um gewisse Schlagzeilen zu erzeugen. Und wir wissen auch, dass es manchen Menschen in die Karten spielt, wenn sie erfahren, aus welchen Herkunftsländern Täter manchmal kommen.
Ist so.
Aber unterm Strich ist es doch hier wirklich so, dass wir hier von einem ganz schrecklichen, grausamen und traumatisierenden Verbrechen sprechen, bei dem sich die Frau aufgeopfert hat, um zu überleben und nicht nur selbst zu überleben, sondern auch das Leben des Freundes zu retten. Und das darf man hier mal nicht vergessen. Das ist ja einmalig an Schrecklichkeit.
Genau, und dann da irgendwie so einen rassistischen Voyeurismus zu unterstellen, finde ich auch ein bisschen daneben. Naja, das Urteil wird relativ schnell gefällt, schon im Oktober 2017. Also das ging alles relativ zügig. Wie gesagt, erst musste Eric X. Schuldfähigkeit festgestellt werden, wurde sie. Und das Gericht verurteilt ihn im Oktober 2017 zu 11,5 Jahren Haft. Ist damit leicht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben. Die wollten 13 Jahre, die wollten auf jeden Fall ein Exempel statuieren. Also schon auch eine harte Strafe für eine Vergewaltigung vergleichsweise. Da hat man auf jeden Fall schon von Fällen gehört, die deutlich kürzere Strafen hatten. Zumal man eben sagen muss, der Mann ist zuvor, zumindest in Deutschland, nie strafrechtlich in Erscheinung getreten. So als Ersttäter ist das schon ein Brett, 13 Jahre Forderung, 11,5 Jahre Haft, ne? Aber ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da natürlich neben der Brutalität der Tat auch einfach dieses abartige Verhalten vor Gericht eine große Rolle gespielt hat, wo man einfach sehen konnte, dass da keine Reue herrscht und dass da einfach jemand wirklich vor Gericht dann noch die Opfer massiv beleidigt und denen diese Erfahrung auch abspricht und natürlich dem Gericht die Kompetenz absprechen, ist natürlich auch kein sonderlich cleverer Move, das muss man auch einfach sagen.
Ja, das ist definitiv nicht, wie du schon gerade beschrieben hast, ich denke auch, dass so die fehlende Reue hier nochmal so ein bisschen das i-Tüpfelchen natürlich des Ganzen war. Und ja, gut. Man kann das sehen, wie man möchte. Auch hier, uns steht nicht zu, das Ganze zu bewerten, aber ich habe zumindest so meine eigene Meinung, was dieses Strafmaß betrifft. Und ja,
ja, also
würde das
gesagt,
jetzt hier so stehen lassen.
Wir sind keine Juristen. Das ist immer dann, wir sprechen aus einer sehr theoretischen und auch emotionalen Perspektive. Ich habe, wie gesagt, den Vergleich zu einigen anderen sexuellen Übergriffen, sexuellen Straftaten, Vergewaltigungen, und es ist schon in diesem Kontext ein sehr, sehr ordentliches Urteil, gegen das der Verteidiger natürlich Revision einlegt. Aber 2018, im Oktober 2018, also ein Jahr später, wird das dann quasi mehr oder weniger bestätigt. Also es wird auf 10 Jahre reduziert statt 11,5. Aber da wird dann eben gewürdigt, dass er hier zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und man zieht ihm ein Jahr ab, aber der Grundkurs bleibt bestehen und auch 10 Jahre sind immer noch ordentlich. Eric X. fällt in Haft dann noch einmal öffentlichkeitswirksam auch auf, geht dann auch nochmal so richtig durch die Presse 2018, indem er seine Zelle anzündet, also ähnlich wie das im Fall Uri Jallo postuliert wurde, hat Eric X. mit einem Feuerzeug offensichtlich die Matratze zum Brennen gebracht. Das war keine feuersichere Matratze wie in dieser Ausnüchterungszelle, sondern eine, die man halt irgendwie anzünden konnte. Und es gab einen Brand in seiner Zelle. Er wurde dann auch verletzt. Also man hat ihn dann später auch vor Gericht gesehen mit Brandnarben und Brandwunden. Und damit wollte er gegen die Inhaftierung und gegen das rassistische Gefängnismanagement irgendwie
streiken.
Ja, streiken quasi. Er gibt aber auch an, dass auch Selbsthass da eine Rolle gespielt hat, und das sehe ich dann vielleicht schon so ein bisschen auch als ein Tateingeständnis. Also ich glaube, so wie er sich präsentiert hat, wie das dann damals auch in der Presse oft zu lesen war, war das jemand, der offensichtlich unter irgendwelchen psychischen Störungen, unter so einer gewissen Bipolarität gelitten hat. Also das sollte mir jetzt nicht die Schuldfähigkeit absprechen, aber ich glaube, dass das auch definitiv jemand war, der nicht ganz richtig getickt hat, und das spricht dann halt auch wieder dafür, so dieses Zelle anzünden, auch aus Selbsthass, aber niemals irgendwie über den Schatten springen können, sich öffentlich den Opfern gegenüber zu entschuldigen.
Ne? Ja, das ist, also ich glaube auch, dass Eric nie leicht hatte und dass es eine sehr besondere, sehr schwierige Situation sein muss. so zu leben, so eine aussichtslose Perspektive vor Augen zu haben. Nichtsdestotrotz ist diese Tat komplett verwerflich und schrecklich und grausam und etc. Und ich kann nur hoffen, dass er im Gefängnis in irgendeiner Form eine psychologische Beratung oder Begleitung bekommt, die es ihm ermöglicht, über seine Tat zu reflektieren und dass er irgendwie in irgendeiner Form resozialisiert werden kann, was auch immer das bedeutet oder wie auch immer seine Zukunft nach der Haft aussehen wird.
Ja, dem schließe ich mich an und ich möchte aber auch an die Opfer denken, die ja quasi lebenslänglich haben, die unter den Eindrücken dieser Tat sicherlich länger zu leiden haben, als er im Gefängnis sitzt, höchstwahrscheinlich. Auch da hoffe ich, dass die gute therapeutische Hilfe an ihrer Seite haben, gutes Umfeld, das sie auffängt und hoffe einfach, dass die beiden das irgendwie verarbeiten und wünsche denen alles, alles Gute für ihr weiteres Leben.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich habe riesigen Respekt davor, wie die gehandelt haben, weil sie als Team in dieser Opferrolle funktioniert haben, wie auch immer man das sonst darstellen oder beschreiben soll. Aber ich glaube, das ist das, was doch irgendwie dem Ganzen entspricht. Und irgendwie haben sie es geschafft, aus dieser Situation rauszukommen, auch wenn das halt ganz schlimm traumatisch war, mit körperlicher Verletzung und allem drum und dran. Nichtsdestotrotz leben sie jetzt noch. Und ich hoffe auch, so wie du es gesagt hast, dass sie es irgendwie schaffen, das hinter sich zu lassen und ein glückliches Leben zu führen.
Ich hoffe es wirklich sehr. Also das weibliche Opfer beschreibt vor Gericht, sie sagt, dass seit diesem Tag die Freude aus ihrem Leben verschwunden ist und sie beschreibt quasi so eine Antriebslosigkeit, so eine depressive Lethargie, unter der sie seitdem leidet. Nun hoffe ich, da dieses Verbrechen ja zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung erst einige Monate zurücklag und es ist ganz normal, dass man dieses Trauma dann da noch so sehr stark mit sich trägt und auch wahrscheinlich diese depressive Verstimmung mit sich trägt. Nun hoffe ich, dass sie in den nunmehr 8 Jahren fast seitdem da einen anderen Blick auf die Welt zurückgewinnen konnte und eine andere Motivation und diese Dunkelheit hinter sich lassen konnte. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die beiden haben öffentlich nichts mehr gesagt. Die werden das hier auch natürlich niemals hören, aber ich wünsche denen wirklich von Herzen alles Gute.
Ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, Fabian. Also ein krasser Fall, ein heftiger Fall. Und was soll man sagen? Danke fürs Zuhören da draußen. Ich finde, man kann dem Ganzen nicht mehr so viel hinzufügen.
Nee, es ist alles gesagt. Ich schließe mich deinem Dank fürs Zuhören an und wir hören uns dann hier an dieser Stelle in einem Monat wieder. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.